Und es gibt drei Erkenntnisse, die haben mich wirklich so berührt, dass ich zum Beispiel von dem Ältesten, das ist 2003 publiziert, da weiß ich noch genau, auf welchem Stuhl ich gesessen bin und in welchem Zimmer, in welchem Eck, wo ich das gelesen habe. Ja, ich lese also irgendein Fachblatt und denke, Potzblitz, ist das interessant, und das nimmt mich so mit. Jeder weiß, wo er am 11. September 2001 war, nachmittags um 3 oder 3:30. Ja. Warum weiß das jeder? Weil das hat uns mitgenommen. Und das, sowas merkt man sich. Ja. Und ich weiß auch, wo ich da war. Ja. Aber ich weiß auch, wo ich zum ersten Mal gelesen habe, dass Einsamkeit schmerzt. Und nochmal, das hat nicht einer so mal gesagt. Nein, das wurde rausgekriegt, indem man Leute in so einen Gehirnscanner gelegt hat. Dann mussten die zuerst ein Spiel gemeinsam spielen. Das war ein Ballspiel zu dritt. Jetzt werden sie sagen, wie geht das? Man kann doch nicht im Scanner zu dritt Ball spielen. Wer schon mal so ein Ding gelegen ist, der weiß, das ist ganz schön eng. Da passt einer rein, ein Ball auch nicht, und drei, die Ball spielen, gar nicht. Ja? Wie kann man also Ball spielen zu dritt in der Röhre untersuchen? Naja, man macht es mit Joystick und kleinem Bildschirm. Also man spielt virtuell Ball. Und dann geht einer in die Röhre und dann untersucht man dessen Hirn. Und als der dann reinfuhr von den dreien und die haben also vorneweg schon geübt, wie man zu dritt Ball spielt. Dann sagt man dem, wir haben jetzt Verbindungsprobleme, und dann hat er, guck mal zu, die anderen spielen schon, und hat er tatsächlich drin gelegen, und der Scanner ratterte, das heißt, man hat Gehirnaktivität gemessen, und dann hat er eben geguckt, wie die anderen sich den Ball zuspielen. Dann irgendwann, dauert es nach kurzer Zeit, spielte einer von denen dem den Ball zu, und dann spielte der mit. Und dann spielten die tatsächlich zu dritt Ball. Und dann irgendwann, wieder nach ein paar Minuten, haben die anderen beiden, dem, der in der Röhre liegt, den Ball nicht mehr zugespielt. Und das war der Witz des Experiments. Man hat nämlich gar nicht Ballspielen untersucht. Man wollte untersuchen, was ist im Gehirn los, wenn jemand akut vereinsamt. Also wenn jemand akutes Erlebnis hat, die spielen nicht mehr mit mir, ich bin nicht mehr Teil von dieser Gruppe, irgendwas ist komisch, was ist mit mir los, ich bin jetzt also einsam und akut vereinsamt, alleingelassen von den anderen. Ja. Deswegen hat man das ganze Experiment gemacht, und der Witz war noch, dass in der ersten Phase, wo die sich nur den Ball zugeworfen haben, hat in Wahrheit ein Computer den Ball hin und her fliegen lassen, also das war automatisch gemacht, und in der dritten Phase lief das Gleiche noch einmal ab. Der drin in der Röhre lag, hat also genau das Gleiche gesehen, nämlich da fliegt ein Ball zwischen den anderen hin und her. Aber in der dritten Phase hat er noch was zusätzlich erlebt, nämlich, die mögen mich nicht und haben mich gerade aus ihrer Gruppe rausgeschmissen. Und das ist der Witz von solchen Experimenten, denn im Hirn ist ja dauernd überall und ganz viel los. Wenn Sie aber zum Beispiel wissen wollen, wo man hört, dann machen Sie Ruhe und dann machen Sie einen Piepston, und dann vergleichen Sie die Hirnaktivität in Ruhe und im Piepston, und dann sehen Sie, der Piepston, der macht da an dem Stückchen Hirn zusätzlich Aktivierung. Das ist dann offenbar fürs Hören von Piepstönen zuständig. So kriegt man Sachen raus. So hat man Hunderttausende von Studien gemacht. Ich übertreibe nicht, weil man kann das heute seit etwa, es ist jetzt fast 30 Jahre her, dass man sowas machen kann. Ja. Und 300.000 Gehirnforscher, die haben richtig gearbeitet in der Zeit, ja, und haben Hunderttausende Experimente gemacht. Also, wo man sieht, wo man hört, wo man irgendwelche Erlebnisse hat. Ja, den Psalm 23 beten, mit und ohne Inbrunst, und dann gucken, wo steckt die Inbrunst. Alles schon gemacht. Kein Witz. Nee, wirklich kein Witz. Also der begrenzende Faktor dieser Forschung ist die Kreativität der Leute, die sich noch was Verrückteres ausdenken. Hm? Dieses Experiment zum Ballspielen, das war so eine Riesenverrücktheit. Denn vorneweg hätte man gesagt, was soll das denn? Einsamkeit im Hirn? Und was rauskam, war ganz einfach. Da geht tatsächlich ein Stückchen Hirn an, wenn sie akut verlassen werden. Und dieses Stückchen Hirn ist identisch mit dem Stückchen Hirn, das kannte man schon 5 Jahre vorher, wenn ich jemanden in den Scanner lege und tue dem weh. Und dann tue ich ihm nicht weh. Und dann gucke ich, wo ist Schmerz im Kopf. Ja? Dann kriege ich das Schmerzzentrum. Das sitzt hier ziemlich in der Mitte. Also da, wenn Sie da reingehen, sitzt so ein Ding. Das zeigt an, wenn das ein bisschen an ist, tut es ein bisschen weh. Wenn es stark an ist, tut es viel weh. Ja? Das zeigt einfach Schmerz an, und sogar die Stärke vom Schmerz. Ja? Und das Zentrum der Einsamkeit ist genau das Gleiche. Das war das verrückte Ergebnis dieser Studie, die von einer kalifornischen Wissenschaftlerin, Naomi Eisenberger, und ihren Kollegen in Kalifornien gemacht und in Science Magazine, also ganz hochrangig, publiziert wurde. Zurückgewiesen werden schmerzt. Jetzt kann man sich erst mal fragen, Moment mal, das ist aber komisch. Ja, wieso ist unser Hirn denn so? Und da diskutieren die Autoren schon sehr clever und ist auch mit heute, also heute ist das sehr, sehr klar geworden, ist tatsächlich so, dass unser Gehirn natürlich ein Schmerzzentrum hat. Und jetzt kann man sagen, ja, warum denn eigentlich? Nur um uns zu peinigen? Wäre doch schön, wir hätten gar kein Schmerzzentrum. Hätten wir auch keine Schmerzen. Wieso Schmerzzentrum? Und die Antwort ist, das wollten sie nicht haben. Denn wenn sie ihre Hand auf die heiße Herdplatte legen und warten ab, bis übel riecht, ist schlecht für die Hand. Ja. Deswegen, also Schmerzen haben eine ganz wichtige Funktion. Die zeigen an, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und sie zeigen dann auch noch genauer an, wo und so weiter. Und wir handeln ganz schnell, um das abzustellen, weil es wirklich keinen Spaß macht, Schmerzen. Ja. Es macht eben keinen Spaß. So ist es. Schmerz macht keinen Spaß. Ja. Und jetzt sind wir aber im Laufe unserer Entstehungsgeschichte von relativen Einzelwesen zu immer gemeinschaftlich organisierteren Wesen hervorgegangen. Ja? Also irgendwelche Äffchen, die mir mal waren, die lebten halt nicht in großen Gruppen, aber die Gruppengröße wurde tatsächlich immer größer. Mit uns am Ende, mit dem Primaten, der in den größten Gruppen lebt. Das war so vor 100.000 Jahren, war das so 150. Da ist auch unsere Gehirngröße daran orientiert. Man kann ganz klar zeigen, die Gruppengröße und die Gehirngröße von Primaten hängt zusammen. Je größer das Hirn, desto größer die Gruppe, in der die Primaten leben. Das ist eine ganz klare Korrelation. Nun wurden wir also Gruppenwesen. Und dann, wenn Sie in der Gruppe leben, stellen Sie sich mal vor 100.000 Jahren, und Sie benehmen sich dauernd daneben und die Gruppe schmeißt Sie raus, dann sind Sie schon so gut wie tot. Ja? Denn allein auf sich gestellt, im ganzen Unbill der Gegend, keine, der mit ihnen Säbelzahntiger vertreibt oder Mammuts fängt oder irgend sowas macht, sie haben keine Chance, allein auf sich gestellt. Wie so eine Ameise, die sie auf dem Haufen rausnehmen, und keine Chance. Eine Biene allein, keine Chance. Bei Insekten sieht man es auch sehr deutlich. Die haben keine Chance zu überleben allein, weil sie Gemeinschaftswesen sind. Und wir sind es auch. Und da ist es doch praktisch, wenn wir ein Zentrum im Hirn hätten, das uns sagt, hey, mach schnell was anders, sonst bist du bald tot, weil alleine hast du keine Chance. Und weil die Evolution immer so vonstatten geht, dass sie was nimmt, was schon da ist und was Neues draus macht. Ja, also als unsere Vorfahren die Fische aus dem Wasser kamen, ja, da wurden aus den Flossen Hände und Beine und Füße. Ja. Und als dann die Vorfahren der Wale so vor 50 Millionen Jahren wieder ins Wasser sind, da wurden aus den Beinen wieder Flossen und aus den Armen auch. Ja. Man hat mittlerweile die Übergänge auch gefunden und erst letzte Woche wieder mal einen ganz schönen Übergang zum Wal. Also der kann gerade noch so laufen, aber hat schon Flossen. Das weiß man ja alles sehr gut. Die Evolution nimmt, was da ist, und macht was Neues draus oder gibt ihm eine neue Funktion. Und nun hatten wir schon ein Stückchen Hirn, der sagt, hey, mach schnell was anders, sonst bist du bald tot. Das war für Schmerzen zuständig. Und genau dieses Zentrum wird jetzt plötzlich nicht nur für körperliche Integrität und deren Unversehrtheit, sondern eben auch für soziale Integrität, soziale Unversehrtheit zuständig. Und wenn die gefährdet ist, dann geht's an. Deswegen haben wir ein Stückchen Hirn, das geht an bei Schmerzen und das geht an bei Einsamkeit. Und weil das so ist, hat die Forschung mittlerweile, ich kürze das jetzt ab, zeigen können, dass tatsächlich die Erinnerung an ihr soziales Netzwerk schmerzlindernd wirkt. Deswegen steht auf jedem Nachttisch in jedem Krankenhaus. Was steht da auf dem Nachttisch? Sie kennen diesen Nachttisch mit dem ausklappbaren Ding, wo man dann im Bett essen kann. Ja, was steht da auf dem Nachttisch im Krankenhaus? Laufen Sie mal beim nächsten Mal, wenn Sie im Krankenhaus sind, gucken Sie mal auf die Nachttische. Das ist interessant. Obwohl lauter verschiedene Leute da sind, sind die Nachttische alle gleich aus. Da ist ein Blumenstrauß drauf, ein kleiner oder so. Ja? Ein paar Kekse, falls man mal Hunger kriegt. Ja? Versteckt ein bisschen, ein Piccolo. Ja, da, das ist auch okay. Und was noch ein Bild? Was ist auf dem Bild? Die Fußballmannschaft? Brad Pitt oder Claudia Schiffer oder irgendwer? Nein, die Familie. Warum? Der Partner, die Familie. Warum? Das ist aktive Schmerzbekämpfung, wie wir heute wissen. Man kann tatsächlich Leuten Schmerzen zufügen mit Wärme, dann tut es irgendwann weh, geht noch nichts kaputt. Und wenn man dann sagt, wie stark tut's weh, die Leute geben das an und dann zeigt man ein Bild, tut's plötzlich nicht so sehr weh. Man kann sogar im Scanner machen, Schmerzzentrumaktivierung messen, Schmerzen machen, geht das Ding an, Bild von der Familie zeigen, geht's wieder aus. Hat man gemacht. Ja? Man hat mittlerweile, umgekehrt geht's auch. Es gibt mittlerweile 2 doppelblind placebo-kontrollierte Untersuchungen zur Wirksamkeit von einfachen Schmerzmitteln bei Einsamkeit. Und das Verrückte ist, es funktioniert wirklich. Ich sage aber nicht, ja, wenn Sie der Partner verlässt, dann nehmen Sie Aspirinchen, geht's gut. Nein. Obwohl es tatsächlich hilft, das ist nachgewiesen. Ja? Es gibt aber bessere Medikamente, die, wenn Einsamkeit chronifiziert ist und dann, wenn man dann noch schlecht schlafen kann und sich dauernd Gedanken macht darüber, Appetit nicht mehr wirklich hat und noch ein paar Symptome dazukommen, dann nennt man das Depression. Und dann gibt es wirklich bessere Medikamente als Schmerzmittel. Die Erkenntnis, dass Einsamkeitszentrum und Schmerzzentrum identisch sind und deswegen auch entsprechend gemeinsam reagieren, also Schmerzmittel auch bei Einsamkeit helfen, ja, hat sich aber trotzdem klinisch ausgewirkt. Zumindest in meiner Klinik, und es hat sich auch ein bisschen rumgesprochen. Denn es gibt vielfach die Tatsache, dass Leute, die einsam sind, zum Beispiel weil sie depressiv sind, einen Schmerzmittelmissbrauch betreiben. Das kennt jeder Kliniker. Kommt jemand rein mit einer Depression oder mit einer starken Einsamkeit und nimmt Schmerzmittel, obwohl er gar keine Schmerzen hat. Und dann haben wir früher immer gesagt, weg mit dem Zeug, bringt doch nichts. Und dann ging es dem Patienten noch schlechter. Heute wissen wir, der hat wahrscheinlich von seinem Zahnarzt mal ein bisschen was verschrieben bekommen, weil er Zahnweh hatte. Und dann hat er gemerkt, irgendwie, es geht ihm besser. Und dann hat er halt weiter Schmerzmittel genommen, weil er gemerkt hat, oft auch gar nicht bewusst, sondern einfach, hey, es geht mir besser, wenn ich sowas einnehme. Und dann, ja, und er hatte recht. Denn nochmal, Schmerzen und Einsamkeit sind im Hirn an der gleichen Stelle. Und wenn Sie Schmerzen verbessern, verbessern Sie Einsamkeit und umgekehrt. Ja. Deswegen gehen wir heute klinisch so vor, dass wir sagen, wir fangen mit Medikamenten, die wirklich wirken, an, lassen die anderen noch ein bisschen und gehen dann langsam mit den Schmerzmitteln raus. Und damit verhindern wir, dass die Patienten in so ein Loch fallen, wie das früher immer passiert ist. Diese Sachverhalte sind noch so neu, dass noch vor wenigen Jahren habe ich mal auf einem großen Schmerzkongress genau darüber einen Vortrag gehalten. Hinterher kommt ein Kollege auf mich zu, Herr Spitzer, danke für den Vortrag. Endlich habe ich was verstanden, was ich bis vorhin nicht verstanden habe. Nämlich als mein Vater gestorben war vor ein paar Jahren und ich musste mich um den Nachlass kümmern. Der hat allein gelebt. Dann war, ja, ich habe das abgewickelt, aber eine Sache, die habe ich nicht verstanden. Der hat einen ganzen Kleiderschrank voller Schmerzmittel. Und der hatte aber der war nicht krank, der brauchte die doch nicht. Jetzt weiß ich, der hat die letzten Jahre sehr allein, der war sehr allein und wahrscheinlich sehr einsam und hat sich damit selbst behandelt. Und also es war ganz sicher so, weil wir diesen Zusammenhang heute gut verstanden haben. Ich möchte nochmal betonen, wie wichtig diese Einsicht ist, weil manche Leute dann sagen, ach, wissen Sie, Herr Spitzer, dass Einsamkeit wehtut, das wusste man doch schon seit Jahrhunderten, weil wir reden doch so. Einsamkeit schmerzt. Es schmerzt nicht, dass du mich verlässt. Ja? Abschiedsschmerz, wir haben sogar das Wort. Aber glauben Sie ernsthaft, dass jemand auf die Idee gekommen wäre, weil wir das Wort Abschiedsschmerz haben, ein Schmerzmittel Placebo kontrolliert gegen Abschiedsschmerz zu testen? Nein. Als aber mal klar war, wie das im Hirn aussieht, hat man gesagt, das muss man machen, weil es könnte ja was rauskommen. Und es kam was raus. Ja. Also ich sag's noch drastischer. Ach, Herr Spitzer, Sie mit Ihren bunten Hirnflecken, da lerne ich doch gar nichts, ob ich jetzt hier oder hier oder hier einsam bin, was soll's. Sobald Sie über das Hirn ein bisschen Bescheid wissen und wissen, was das Hirn sonst so in den verschiedenen Stellen macht, und Sie wissen dann, da ist was los, wenn, wissen Sie ganz viel. Und dass das Konsequenzen hat, wie ich es Ihnen eben vorgeführt habe, zeigt ja, dass einfach nur, was der Volksmund sagt oder wie unsere Sprache so redet, ist nicht immer die Richtschnur für unsere Ideen und unsere Kreativität. Denn jeder würde sagen, ja, wir reden halt metaphorisch. Einsamkeit schmerzt. Warum sagen wir so? Ja, weil wir Einsamkeit nicht mögen und weil wir Schmerzen nicht mögen. Und dann sagen wir halt Einsamkeit schmerzt. Aber es ist doch was ganz Verschiedenes. Würde jeder gesagt haben von Ihnen, bevor er meinen Vortrag gehört hat. Jetzt wissen Sie, Einsamkeit und Schmerzen ist wirklich ganz nah beieinander, weil es im Hirn von genau dem gleichen Stückchen Hirn hervorgebracht wird, wenn es aktiv ist.